Der Titel dieser Predigt ist Gottes Furcht und Angst. Ein Mensch, der an Jesus glaubt, der Gottes Wort gern hat und der natürlich gottesfürchtig leben will, der neigt aber mitunter auch dazu, sein Glaubensleben vom Alltag zu trennen, wenn es einmal schwierig aussieht. Und unser Herz möchte dann mit einem Mal auseinanderhalten, was Gott aber zusammengefügt hat hier auf Erden, denn er macht keinen Unterschied zwischen Glauben und Alltag, während uns aber wieder manchmal die Realität plötzlich hart und die Zukunft schrecklich dünkt. Denn das passt dann nicht mehr so ganz in das Bild vom Christenleben, das wir uns gemacht haben. Zumindest einmal nicht unmittelbar. Die Realität holt uns Gläubige ja dann allerdings bald wieder ein, ein Zahnarzttermin zum Beispiel oder gar der Verlust unseres Arbeitsplatzes oder aufreibende familiäre Probleme. Sowas findet uns dann schnell wieder auf den Knien im Rufen um Gottes Beistand und Führung. Denn das alles gehört ja doch zum Alltag der Gottesfürchtigen. Die Bibel sagt uns Christen auch unmissverständlich, dass es keinen gefahrlosen Bereich gibt im Glaubensleben. Und nichts wäre so verkehrt, als zu behaupten, dass ab dem Moment, wo man Glauben hat und bekehrt ist, die Probleme vorbei sind für uns und auch keine mehr auftauchen werden. Nein, Gott lässt sehr wohl Stürme zu, und zwar ganz gezielt. Deshalb schreibt Paulus, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört, so im Philipperbrief im Kapitel 1. Wir dürfen uns auch von der Versammlung, von unserer Versammlung diesbezüglich nicht abhängig machen, zum Beispiel welche Meinungen und Lehren da im Raum stehen, denn damit werden wir nicht gerettet werden. Nur Christus selber ist es. Er, der die Wahrheit ist, er ist es, der uns frei macht. Seine Person, sein Wirken und nicht christliche Meinung und Christenfurcht. Das einzige Mittel gegen Niedergeschlagenheit und Zukunftsangst für uns ist, Jesus zu kennen. Was mich deshalb an Gottes Wort besonders fasziniert, ist unter anderem, dass Gott uns nicht eine Aneinanderreihung von Satzungen und Geboten und Anweisungen zumutet, sondern dass uns ein sehr realistischer Einblick gewährt wird in die Lebenssituation von Menschen, denen Gott zuerst die Gabe des Glaubens gegeben hat und die er dann durch viele und auf große Schwierigkeiten, aber sicher zum Ziel geführt hat. Bei allen ernsthaft Gläubigen ist es so weit gekommen, dass plötzlich alles schief zu gehen schien, nämlich nachdem sie ihre großen Verheißungen von Gott erhalten hatten. Das gilt für Noah, das gilt für Abraham und für Jakob genauso wie für David und die Jünger Jesu. Und auch wir bilden ja keine Ausnahme, so wie wir hier sitzen, gerade in diesem Haus hier. Ja, Gott lässt Stürme zu, Schwierigkeiten, Ängste und Prüfungen. Beginnen wir deshalb standesgemäß mit unserem Herrn Jesus selber, mit seinem Wort und lassen wir ihn, den Durchbrecher, in allen Dingen vorangehen, gerade hier. Da steht in Lukas 4 die bekannte Stelle, nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und 8 Verse weiter findet sich dann das Wort, das uns in die heutige Betrachtung leitet. Da steht, er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit sage ich euch aber, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Und jetzt damit zu Elia. Ein Jahr lang war er am Bach Krit gewesen, nahe seinem Heimatort. Ein Jahr lang war er treu versorgt worden von den Raben, so wie Gott es geboten hatte, der ihn dort versteckte, nachdem Elia sein Wort auftragsgemäß an Ahab verkündigt hatte. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und dann, nach Ablauf dieses Jahres, war er nach Norden gesandt worden, außerhalb Israels, zu jener Witwe in Zarpat, die der Herr dann in der Synagoge erwähnt hatte, was der Satan zum Anlass nahm, die Zuhörerherzen zu animieren, Jesus umzubringen. Gehen wir also mit dorthin, nach Zarpat, in das Haus der Witwe. Inzwischen sind ja wieder 2,5 Jahre vergangen und wir erfahren Folgendes aus dem Wort Gottes in 1. Könige 18. Und es geschah nach vielen Tagen im 3. Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia. Geh hin, zeige dich, Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab rief Obadja, seinen Verwalter. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn es geschah, als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier 50 und dort 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und so sprach nun Ahab zu Obadja, zieh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht finden wir Gras, um die Pferde und Maultiere am Leben zu erhalten, so dass wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Und sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchziehen. Ahab zog allein auf einem Weg und Obadja auch allein auf einem anderen Weg. Als nun Obadja auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach, bist du es, mein Herr Elia? Er sprach zu ihm, ich bin's, geh hin und sag deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Er aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, dass er mich tötet? So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, in das mein Herr nicht gesandt hätte, um dich zu suchen. Und wenn sie sagten, er ist nicht hier, so nahm er einen Eid von jenem Königreich und von jenem Volk, dass man dich nicht gefunden habe. Und du sprichst nun, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Wenn ich von dir weggehe, dann könnte es geschehen, dass dich der Geist des Herrn hinwegnimmt. Ich weiß nicht, wohin. Und wenn ich dann komme und es Ahab berichte und er findet dich nicht, so wird er mich töten. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von Jugend auf. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Männer verbarg, hier 50 und dort 50, in Höhlen, und sie mit Brot und Wasser versorgte? Und du sprichst nun, geh hin, sag deinem Herrn, siehe, Elia ist hier, er wird mich ja töten. Elia aber sprach, so wahr der Herr der Herrscher lebt, vor dem ich stehe, ich werde mich ihm heute zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. Soweit der biblische Text dazu. Elia wohnte nun schon seit mehr als 24 Monaten bei der Witwe in Zarpat, und diese Zeit muss ihm nach dem Jahr dort am Bach sehr angenehm erschienen sein, denn wer von uns, die wir doch durch viele Bedrängnisse eingehen müssen ins Reich Gottes, wer erlebt das schon so am Stück, dass er länger als 2 Jahre geruhsam im Hafen vor Anker liegen darf und außer ein paar wenigen Trübungen nichts als blauen Himmel über sich hat und auch scheinbar kaum angefochten vom Teufel und von der Welt. Ja, hier war gut sein, denn besonders nach der Auferweckung des toten Sohnes der Frau entstand ja dort ein heiliges Zusammenleben vor ihrem gemeinsamen Herrn. Und die Witwe, die war dem Elia zur Glaubensschwester und Versorgerin geworden. Und wem fielen dazu nicht Hiobs Worte ein, bei solch seligen Tagen in Friede und Freude, wie er sagt. Und so dachte ich, ich werde in meinem Nest verscheiden und meine Tage vermehren wie Sand. Aber mit einem Mal heißt es nun für Elia, steh auf und gehe wiederum hinan. Das hat er dort wohl nicht so eifrig herbeigewünscht wie einst am einsamen Bach, wo ihm sicher ab und zu noch einem Abschied gewesen sein mag, aus der Wüstengegend. Denn hier, umsorgt von den Händen der gläubigen Witte, das war ihm sicher ein angenehmer und gastlicher Aufenthalt geworden gegenüber dem Tisch der Raben. Und gerne wäre er wohl noch eine Zeit lang geblieben hier in Zarpat. Aber es kam anders. Gottes Worte gingen ihn und er stand auf und ging. Wie auch Asaf, der Psalmdichter und Chorleiter Davids, einst ganz richtig reagiert hat, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Aber sind es denn tatsächlich Änderungen, die Gott da herbeiführt in unserem Leben? Ist es nicht so, dass wir mit unseren Neigungen und Vorhaben bald auf das falsche Gleis abbiegen würden, wenn Gott nicht rechtzeitig seinem Plan gemäß eingreift? Felsenfest steht ja das eine, Gott meint es besser mit uns als wir selber. Und deshalb sind seine Änderungen immer der rechte Weg für uns, auch wenn wir sie momentan nicht als wunschgemäß empfinden. Denn als seine Söhne dürfen wir uns nicht bezeichnen, wenn wir nicht unter seiner Züchtigung und seiner Führung bleiben und seine Erziehung gerne erdulden, nicht wahr? Das ist doch der Sinn von Hebräer 12,7. Wenn da keine Züchtigung, wenn keine Erziehung von Gott gegeben ist, keine Führung, wenn er nicht zu seiner Zeit eine Änderung beschließen kann für uns, dann kann von einer Sohnschaft keine Rede sein. Wer glaubt, der flieht nicht, sagt Jesaja, sondern der bleibt unter Gottes Willen. Die King James Version drückt es so aus. If you endure chastening, das heißt, wenn ihr die Züchtigung ertragt, wenn ihr sie erduldet, dann seid ihr Söhne. Soll heißen, wenn nicht, seid ihr keine Söhne. Und ist es nicht so bei uns immer wieder? Nur gib du nur Acht auf dieses dein Leben vor Gott, wie er dich führt. Unser Wollen ist ja dabei nicht viel wert. Und unsere Wünsche, die stehen der kommenden Wegstrecke Gottes mit uns oft im Weg. Und deshalb kommt uns sein Wille, die beschlossene Änderung von ihm, dann scheinbar in die Quere. Und wir jammern heimlich oder unheimlich. Halt nur deshalb einmal mehr fest. Gott meint es besser mit uns als wir selber. Und deshalb sollten wir es in jedem solchen Fall, also bei jeder Änderung im Leben, ihm überlassen, den Plan für unser Leben zu entwerfen und auszuführen. Unser himmlischer Vater hintergeht ja keinen von uns. Nur gut ist Gott, sagt Asaf im Psalm 73. Ja, ein Fels ist er, sagt Mose, und alle seine Werke sind unsträflich und unfehlbar. So auch hier bei unserem Propheten in Zarpat. Elia weiß, mein Gott ist ein treuer und geschickter Töpfer und ich liege stets in seiner Hand und er leitet mich wie mit Mutter hinten. Und so kommt es nun auch praktisch zu der geplanten Änderung in der Hütte der Witwe. Ich wiederhole, und es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia, geh hin, zeige dich Ahab und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria, und Ahab rief Obadja, seinen Verwalter. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Und damit sind wir nun bei der nächsten Person unserer heutigen Betrachtung angelangt. 12 Männer tragen im Alten Testament diesen Namen Obadja. Aber von diesem einen hier wird uns eine ganz besondere Gabe berichtet, nämlich, dass er den Herrn sehr fürchtete. Und das Wort Gottes malt uns auch an ihm ein besonders interessantes Bild vor die Herzen. Nämlich als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm er ja 100 von den Propheten und verbarg sie in Höhlen, hier 50 und dort 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser, und das alles auf sein Risiko und auf seine Kosten vor Gott. Und über ihn macht das Wort Gottes diese bemerkenswerte Aussage: Er fürchtete den Herrn sehr. Und das wird umso bemerkenswerter, wenn wir das Umfeld betrachten, in dem dieser Mann lebte, wo er sein Dasein, seinen Broterwerb und seine Wohnstätte hatte. Es war der götzendienerische Hof des Ahabs und seiner heidnischen Frau Isebel, der Tochter des Zaubererkönigs Ethbaal von Zidon und Tyros, also jenes Herrschaftsbereichs, in dem der Herr den Elia nun über 2 Jahre verborgen hielt. Ich denke, jeder Kenner der Bibel hat eine Vorstellung von Ahab. Aber der Grad seiner Bosheit in den Augen des Herrn, der zeigt uns erst das schwere Arbeitsumfeld, in das ein sehr gottesfürchtiger Mensch gestellt sein kann, als da steht. Und zwar in 1. Könige 16. Im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel, und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isebel zur Frau nahm, die Tochter Ethbaals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Hause Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Welcher christliche Dienstnehmer müsste da jetzt nicht an die Worte im 1. Petrusbrief denken, die uns veranlassen, nicht nur angenehmen Vorgesetzten treu unsere Dienste zu leisten. Und jeder Betroffene weiß aber auch, was das heißt, Gott zu fürchten und dabei von boshaften Herrschern drangsaliert und schikaniert zu werden. Und wie sehr eine von Gott gerecht gemachte Seele gequält werden kann von einem despotischen Mutwillen. Was böse war, in den Augen des Herrn haben wir gelesen, tat Ahab. Alles geschieht ja vor den Augen des Herrn, auch unser Dienst und auch das Schikanieren. Die demütige Dienstauffassung genauso wie der despotische Mutwille, unser Heiraten, der Götzendienst, der Gottesdienst, alles, jede Einzelheit, alles geschieht vor den Augen des Herrn. Und wir werden alle nach unseren Taten von ihm gerichtet. Und nun genau zu der Zeit, als Elia sich verabschiedet aus Zarpat, beginnt auch der König Ahab in Samaria eine Reise. Nur, dass Elia zur Ehre Gottes reist, während Ahab sich auf den Weg macht, um sich um seine Viecher zu sorgen. Gott sorgt sich um die Seelen der Menschen und Ahab sorgt sich um sein Zeug. Da steht, so sprach nun Ahab zu Obadja, zieh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht finden wir Gras, um die Pferde und Maultiere am Leben zu erhalten, damit wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Und sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchziehen. Und so zieht Obadja nun hin, in der Furcht Gottes und im Auftrag seines Despoten, geleitet aber von dem, der sein Auge auf ihn richtet. Die Bedeutung des Namens Obadjas hat uns viel zu sagen. Es heißt, der Knecht Jahwes. Mancher von uns wird sich wohl wiederfinden im Bild dieses Namens, streckenweise wenigstens im Lauf dieser Stunde jetzt, aber warten wir es ab. Obadja war von Ahab eingesetzt als Hofmeister, als Schlossvogt, das ist eine juristische Sache, und als Aufseher des königlichen Palastes und zugleich war er auch Oberster der Leibwache des Königs. Ein sehr hoher Hofbeamter, also und zugleich Militärkommandant mit umfangreicher Verantwortung. Und das in einer der gottfeindlichsten Dynastien der gesamten Heilsgeschichte Israels, an einem der schändlichsten und verderbtesten Höfe, die jemals auf dieser Welt existiert haben. Und das will etwas heißen für ein Glaubensleben. Vergleiche mit Daniel und Josef drängen sich auf, wiewohl Gott die Seinen ganz individuell ausstattet und positioniert, wenn sie auch Jahrhunderte voneinander im Dienst stehen wie Mose und Elia hier, die dann aber am Berg der Verklärung gemeinsam mit ihrem Herrn erscheinen. Ja, sie leben ihm alle. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Die Berufung des Obadja in dieses so abgrundtief diabolische Umfeld als gottesfürchtiger Knecht zur Zeit Ahabs sowohl beruflich als auch privat, denn die Gottesfurcht ist ja zu allen Dingen nützlich, die dürfen wir als persönliche Wegweisung und Ausrüstung von Gott her verstehen, auch für unsere jeweilige Berufung und Einstellung, für unsere Tage und vor allem für die kommende Zeit, auf die wir jetzt zusteuern, die schließlich enden wird im gottfernsten Desaster der Menschheitsgeschichte. An Obadja zeigt der Höchste jedenfalls eindeutig, dass Gottesfurcht nicht die Frucht der Treibhäuser menschlicher Erziehung ist oder religiöser Lehre und guter Beispiele. Im Gegenteil, die Umstände und Verhältnisse damals in der Königsstadt Samaria wären vielmehr dazu angetan gewesen, diesen Mann dort zu einem Kind des Teufels zu machen. Und damit ist bewiesen, Gottes Kinder sind eindeutig nicht das Produkt günstiger Umstände. Sie sind auch nicht das Machwerk einer besonders guten Umgebung. Nein, absolut nicht. Vielmehr zeugt sich der Herr selber sein Volk wie den Tau aus der Morgenröte, wann und wie es ihm beliebt. Er erbarmt sich, wessen er will und wem er gnädig sein will. Und wer sein Kind und sein Diener sein soll, den können auch die ungünstigsten Umstände nicht hindern, es tatsächlich zu werden. Also wo dir der Herr zuruft, komm, da tritt du dann auch hinzu. Denn was er dir darreicht, die Kindschaft, die Gottesfurcht und den Glauben, das gehört ja zu den himmlischen Dingen, zu dem, was droben ist, wo der Christus ist, wo es nicht von Dieben gestohlen und nicht von Motten zerfressen werden kann und wo es auch nicht von schlechter Gesellschaft, wie hier am Hof des Ahab und der Isabel, in gottloser Umgebung und all der Verführung ruiniert wird, wenn du nur in ihm bleibst. Ein Daniel und ein Jeremia und alle, die in Hebräer 11 aufgezählt werden, aber auch eine Marie Durand, eine Blanche Gamont und viele, viele andere sind nicht überwunden worden von dem Bösen, das sie umgeben hat. Auch Obadja nicht. Denn der Herr selber hat ihm seinen Schatz bewahrt im irdenen Gefäß und hat ihm sein Kleinod behütet, so dass er nicht untergegangen ist in dem politischen Strudeln und nicht zerschellt und auch nicht gestrandet ist an den okkulten Klippen des diabolischen Treibens einer Isabel. Und so sitzt jetzt auch vor euch ein von Jesus geretteter Sünder, und nur der Herr weiß, durch welche Anfechtungen und seelische Grabenkämpfe er bewahrt geblieben ist, weil sein Gott verhindert hat und noch immer verhindert, dass das oft geknickte Rohr nicht zerbrochen wurde und der glimmende Docht nicht zum Erlöschen kam. Denn unser treuer Heiland, der waltet seines Amtes als unser Schatzmeister bei allen seinen gottesfürchtigen Kindern und bewahrt uns unser Siegel bis ans Ziel. Behalten wir das im Herzen, die wir, so wie Obadja, in einer Zeit leben, wo die rechte Gottesverehrung und Gotteserkenntnis dem Menschen mehr und mehr als abartig gilt und viele einst gesunde Gemeinschaften in Finsternis versinken. In dieser Zeit, wo man wegdriftet von der Wahrheit, wo die Feindschaft wächst gegen das konsequente Bleiben am Kreuz Christi, da ist es doch etwas Großes, wenn Gott den Seinen verleiht, dem Herrn Jesus uneingeschränkt anzuhangen und sein Wort der Wahrheit weiterhin recht teilen zu dürfen. Und so stellt uns der Herr auch seinen Knecht hier vor die Augen als einen Mann, den er selber fest erhalten hat im Glauben und in der Gottesfurcht und das in einer Umgebung und zu einer Zeit, in der der Teufel alle Schlingen und Netze ausgeworfen und alle möglichen Anreize und Versuchungen zum Abfall und zur Verflachung aktiviert hat. Das ist doch heute ebenso, nicht wahr? Wenn nicht noch ärger. Obadja stand ja dauernd im Rampenlicht der allgemeinen Aufmerksamkeit auf einem Posten, der menschlich gesprochen sein Glück und Unglück von der Gnade und Laune seines götzendienerischen Monarchenpaares abhing, in einer Stellung, die ihm Tag für Tag den Umgang mit völlig andersdenkenden Menschen und mit dem verdorbenen Hofgesindel nicht erspart hat. Aber Obadja würde sich jetzt verbieten, darüber gelobt zu werden, würde sagen, Gott allein die Ehre. Und um das geht es ja, Gott zu gefallen, ihn und seinen Sohn allein zu ehren. Das sollten sich alle zu Herzen nehmen, die immer noch die alte Klage vorbringen, ich möchte Gott ja dienen, aber ich kann nicht. Meine Lage, die Umstände und meine Umgebung hindern mich daran. Aber so eine Ausrede bringt nur das verdorbene Herz eines Menschen hervor, nicht seine familiären oder politischen Umstände. Denn da, wo göttliches Leben ist in einem Menschen, da herrscht ein Feuer, das alle Schäfel durchbrennt. Da ist der Strom, der nicht zum Aufhalten ist. Da herrscht ein geistliches Muss in der Seele, das nicht gehemmt werden kann und nicht zu bezwingen ist. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Ja, aber ist das jetzt wahr geworden bei uns oder nicht? Was werden wir denn tun, wenn unsere Umstände noch schwieriger werden? Wenn ein Bruder die Arbeitsstelle verliert, weil er Christ ist? Wird uns die kommende Verfolgung, werden uns die Umstände hindern, Gott und dem Nächsten zu dienen? Es steht im 2. Timotheusbrief, alle, die gottfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und zurück damit zu Obadja. Es konnte dem Königshaus und seinem ganzen Gesinde nicht verborgen geblieben sein, dass Obadja den Herrn sehr fürchtete. Ist es auch nicht anzunehmen, dass er da und dort dem Tyrannen Ahab noch den Mund geredet hätte? Wir können aber davon ausgehen, dass sein gottesfürchtiger Wandel in diesem ehebrecherischen und korrupten Geschlecht manches lose Maul gestopft hat und dass das feste, treue Wesen des Herrn in ihm, das sich ja Tag für Tag in jeder Hinsicht offenbaren musste, seine Feinde in den Schranken einer gewissen Ehrerbietung gehalten hat. Ja, und auch Ahab wird ja bald erkannt haben, dass er keinen zweiten Obadja hat in seinem ganzen Hofgesinde. Und mögen sie ihn auch alle als einen Narren verlacht haben, aus dem Text geht doch hervor, dass Ahab diesen Mann um alles nicht missen hätte wollen. Und doch erhebt sich eine Frage für viele von uns an ihrem Arbeitsplatz in unserer Zeit, denn es gibt ja heute nahezu keine Arbeitsstelle mehr, die nicht mit okkultem Beiwerk aufwartet. Mit esoterischen Produkten und Verkaufstätigkeiten oder Hilfsdiensten, sei es in der Arztpraxis, in der Fabrikshalle oder im Managementbereich, ob mit Yoga oder Qigong oder Tai Chi, in Vor- und Nachkursen und Seminaren. Die Frage ist, wie hat er es ausgehalten, der Knecht Gottes bei einem Ahab und einer Isabel im Dienst solch eines Regenten und seiner okkult-götzendienerischen Frau und unter all den angepassten Menschen, mit denen sie sich bei Hof umgeben haben? Nur leicht ist es nicht für einen, der Gott so sehr fürchtet, wie auch der Psalmdichter sagt im Psalm 120, weh mir, dass ich ein Fremdling bin im Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedas. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Aber Obadja hat wohl nicht nur einmal bei sich gedacht, mein Herr hat mich an diesen Platz gesetzt und er wird wissen, warum. Für ihn ist es ein kleines, mich in dieser Löwengrube zu bewahren. Und so ist Obadja geblieben. Ich selber bin auch über 46 Jahre geblieben an einem Arbeitsplatz, wo immer wieder Dinge veröffentlicht wurden, die ich vom Glauben her nicht mittragen konnte. Und ich habe bis heute viel Grund, dem Herrn zu danken für alle Hilfe und Führung dort. Ihr versteht, bleiben um des Herrn willen. Wenn ihr auch viel Schlechtes mit ansehen müsst in eurer Stellung und viel Widriges erfahrt, wenn ihr auch ausgelacht werdet, verhöhnt und angefeindet, um Jesu willen, das sei euch alles kein Grund, euch eigenmächtig wegzuschleichen von eurem Posten, auf den ihr gestellt worden seid vom Herrn. Haltet aus, um seinetwillen, bis er euch selber losmacht. Wenn ihr aber von Amts wegen gewaltsam verstoßen werdet oder es führen die Verhältnisse oder die Umstände eine Änderung eurer Lage oder Stellung herbei, dann geht nur, getrost, mit ruhigem Gewissen und seht dankbar die Hand des Herrn dahinter. Aber bis dahin haltet aus. Das ist eine fremdklingende Botschaft in der heutigen Zeit, nicht wahr? 50% der Österreicher haben am letzten Jahresende gesagt, nächstes Jahr muss ein neuer Job her. Aber haltet aus, ihr als das Salz in der Fäulnis, als die Rose unter den Dornen, lasst euer Küstenfeuer weiterbrennen, ob vielleicht der Herr das eine oder andere Schiff noch den sicheren Hafen finden lässt in Christus. Und wie sehr uns ja auch die Brandung umwütet, unser Hüter schläft und schlummert ja nicht. Der Engel des Herrn lagert sich nach wie vor her um die, die ihn fürchten. Unser Schirm und unser Schild ist unseres Herrn Wahrheit und seine Treue. Und wohl allen, die auf ihn trauen und im Schatten seiner Flügel ihre traute Zuflucht haben. Obadiah zieht also nun gehorsam los im Auftrag seines Königs in die entgegengesetzte Richtung des Monarchen, und das wäre ein beruhigendes Bild für jede Pilgerseele, wenn dem gottesfürchtigen Hofmeister nicht so große Traurigkeit überfallen hätte beim Anblick der Verwüstung ringsum auf seiner einsamen und öden Wegstrecke. Wie verbrannt war das ganze Land nach 3,5 Jahren Dürre, so als wäre das Wort des Propheten Nahum mit flammenden Buchstaben in Asche geschrieben. Wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer. Aber schlimmer noch muss sich Obadiah aber die Unempfindlichkeit und der Starrsinn seiner Volksgenossen diesem Gottesgericht gegenüber in die Brust gefressen haben, wie sie in unverzeihlichem Leichtsinn und heilloser Sicherheit weiter dem Baal zugewandt geblieben sind. Ja, wie Jesaja mochte er rufen, wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Ist es heute anders? Wir sehen ja, wie sich der diabolische Plan weltweit Schritt für Schritt erfüllt an unserer dem Zeitgeist angepassten Gesellschaft. Und wie eine diabolische Macht jede neue Christengeneration stärker infiltriert und vom Wesentlichen abzieht. Während nun Obadiah so dahinzieht, versunken in wehmütige Betrachtungen über die Bedrängnisse seiner Zeit, da kommt ihm die wohlbekannte Gestalt des Mannes im Ziegenhaarmantel entgegen, Elia. Was für ein himmlisches Zusammentreffen bei einer so irdisch orientierten Sendung. Aber Elias Wort, so kurz wie immer, trifft Obadiah wie ein Schlag ins Genick, wenn es ihm auch nicht geschadet hat. Aber hören wir selbst. Als nun Obadiah auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia, und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach: Bist du es, mein Herr Elia? Er sprach zu ihm: Ich bin's, geh hin und sag deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Und dieses Wort fährt ihm wie ein Messer durchs Herz. Geh hin und sag deinem Herrn, Elia ist hier. Obadiah muss sich gefühlt haben wie eine Schnecke, die mit Lauge übergossen dahinschmilzt. Der ganze Glanz seiner Heiligkeit ist dahin. Da verfliegt die ganze Schönheit eines gottesfürchtigen Lebens wie Blütenstaub. Und ach, wie wird einer da moralisch so gerupft, dass nichts übrig bleibt von dem, was gerade noch so aktiv war in ihm. Und könnten wir sagen, wir kennen sowas nicht? Ein Wörtlein kann uns fehlen, es muss nur das passende Wort sein. Ja, so sind wir wohl alle. Anders gesagt, so behandelt uns der, der seine Kinder recht erzieht. Ich weiß nicht, wie oft euch das schon passiert ist, dass euch bei einem Satz alles hinuntergefallen ist, so dass nichts mehr übrig bleibt von uns als ein Häuflein Elend, und wir wieder einmal gewahr werden, wie wenig wir in uns selber haben. All unsere Frömmigkeit ist dahin, wenn der Allmächtige ein bestimmtes Wort uns entgegenschleudern lässt. Nicht einmal sehr scharf vielleicht, aber wir erbeben zutiefst. Denn kaum ist jetzt das Wort heraus, geh hin und sage, Ahab, Elia ist hier, da bricht der gottesfürchtige Obadiah zusammen und wird zum geknickten Rohr. Nur ein Hauch seid ihr, ein Dampf, sagt uns Jakobus. Sind wir uns dessen bewusst, oder erst dann, wenn uns plötzlich die Furcht überfällt wie ein gewappneter Mann? Aber wohl dem, der noch so eine wunde Stelle hat, wo der Herr so ansetzen kann, dass jedes geistliche Selbstvertrauen schwindet. Scheinbar gehörte der sehr gottesfürchtige Obadiah doch auch zu den geistlichen Dieben, die das Pfund, das Jesus in uns investiert, für sich in Beschlag genommen haben, wo es doch nur Gottes Besitztum sein und bleiben darf. Weshalb wäre er sonst so zusammengefahren? Der Prophet Elia, der war ihm von Gott zum Schmelzer gesetzt, nicht wahr? Wir können uns vorstellen, wie jetzt die Menschenfurcht streitet gegen die Gottesfurcht in Obadiah. Nein, er hätte nicht mehr gedacht, dass es so schlecht steht um ihn. War er doch als das Licht gesetzt dort im dunklen Palast? Hatte er doch das Salz bei sich? Er hatte die Wahrheit im Herzen dort im Lügenpalast. Aber genau das war es, was ihn vergessen hat lassen, wer und was er ohne seinen Gott ist. Und das zeigte ihm sein erschrecktes Herz nun auf. Aber was für eine heilsame Stunde. Sie zeigt dem Obadja und sie zeigt auch uns einmal mehr, wie schon so oft, jeder neue Schritt in die Hülle der Selbsterkenntnis ist zugleich ein weiterer Schritt hin in die Gnade Gottes. Die Therapie von oben setzt sich deswegen auch noch weiter fort. Die Züchtigung Obadjas, zu seinem Besten, hat noch kein Ende. Denn der Weise kann ja jederzeit gezüchtigt werden, er wird ja doch noch weiser dadurch, wie Gott sagt. Und Wunschstremen scheuern das Böse weg und Schläge säubern die verborgenen Kammern des Innen, so steht in Sprüche 20,30. Ja, treu gemeint sind die Schläge des Freundes, so in Sprüche 27. Des Auftrags Gottes durch den Mund Elias kann sich Obadja jedenfalls nicht entziehen. Und das will er auch nicht, auf keinen Fall. Aber jetzt geht zuerst der Mund über mit dem, was in seinem aufgewühlten Herzen tobt. Und da steht, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, in das der Herr nicht gesandt hätte, um dich zu suchen. Und wenn sie sagen, es nicht hier, sondern meinen Eid von ihnen, Königreich und von ihnen Volk, dass man dich nicht gefunden habe. Und du sprichst nun, geh hin, sag deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Wenn ich von dir weggehe, dann könnte es geschehen, dass dich der Geist des Herrn hinwegnimmt. Ich weiß nicht, wohin. Und wenn ich dann komme und es Ahab berichte und er findet dich nicht, so wird er mich töten. Und denk nicht, fürchtet doch den Herrn von Jugend auf. Ja, was ist das jetzt? Was befürchtet ein gottesfürchtiger Mann wie Obadja in solch einer Situation? Was für Schreckgespinste tauchen da auf in seiner Seele? Und warum macht Obadja jetzt so viele Worte? Wo bleibt seine Gottesfurcht? Spricht denn so der Glaube? Nein, so spricht die Furcht vom Menschen, die Verzagtheit. Und die malt sich Schreckliches aus. So etwas macht ja gerade vor Gläubigen nicht Halt. Auch Samuel hatte die Befürchtung, Saul würde ihn töten. Und auch David kannte solche Anwandlungen und stellte sich wahnsinnig vor Achis, dem König von Gad. Gideon, den Gott einen streitbaren Helden nennt, der war ihm aber doch für seine Ängstlichkeit bekannt. Und das zieht sich durch die Bibel, durch unsere Gemeinschaft und durch unsere Herzen. Obadja hat Angst, dass er sein Amt und Leben verlieren könnte. Er, der doch den Herrn sehr fürchtet, ja, der extra betont, dass er den Herrn von Jugend auf gefürchtet hat. Nun ist seine Gottesfurcht weitgehend nur Einbildung, hat die keine praktische Auswirkung, kein Gottvertrauen, keine Zuversicht, kein Gott, mit dem er über die Mauer seiner Bedenken, Befürchtungen und Ängste springen kann, kein Gott, der sein Licht ist und sein Heil, seines Lebens Kraft, der ihn von allen Seiten umgibt und seine Hand über ihn hält, der als sein Erlöser lebt? Ja, was könnte denn ein Mensch wie Ahab ihm antun, wenn Gott mit Obadja ist? Er weiß genau, von wovon wir jetzt hier sprechen. Wir alle kennen das. Und wir alle sehen ja doch, wie einst Petrus auch, wieder und wieder auf den Wind und auf die Wellen. Und dann verlieren wir den Herrn aus den Augen und dann heben wir an zu sinken. Und nein, wir sind noch nicht am Ende, denn hört nur, jetzt zieht seine Angst ein neues Register. Obadja fährt ein weiteres Geschütz auf. Er führt seine Frömmigkeit ins Spiel, seine Frömmigkeit. Es bleibt nicht nur dabei, dass er den Herrn von Jugend auf gefürchtet hat. Und ich denke, so ging es uns doch allen, ob wir katholisch oder sonst wie erzogen worden sind. Ja, da war doch eine gewisse Gottesfurcht von klein auf. Aber heute sehen wir die mit distanziertem Blick. So viel war unsere kindliche Gottesfurcht nicht wert, wenn wir an die restlichen Jahre denken, an die Sünden der Jugend, an die Jahre danach, an die ganze verlorene Zeit in unserem Leben, wo es uns um uns ging und nicht um den, den wir meinten und vorgaben zu fürchten. Beachten wir also jetzt die weiteren Worte des erschrockenen Gottesfürchtigen. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Männer verbarg, hier 50 und dort 50 in Höhlen, und sie mit Brot und Wasser versorgte. Und du sprichst nun, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist hier. Er wird mich ja töten. Mich. Elia gibt mir keinem Wort ein auf diese Argumentation. Ja, wie denn auch? Denn es ist auch ihm die Niederlage nicht ausgeblieben. Nur wenige Tage vergingen, da rannte er davon und ging fort um seines Lebens willen. Ja, was zeigt Gott uns denn da auf? Es geschah kurz nach dem gewaltigen Sieg am Karmel. Da steht in 1. Könige 19, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Und da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen, und er kam nach Beersheba, das Juda zugehört, und ließ seinen Burschen dort zurück, er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia war ein Mensch wie wir, sagt uns Gottes Wort. Isabel sandte einen Boten und Elia wurde geistlich depressiv und rannte um sein Leben. In dieser Gesellschaft finden wir noch andere Gottesmänner, vor denen wir alle den Hut ziehen und das mit Recht. Da ist der Jeremia zum Beispiel, Hiob. Beide kamen in Suizideanwandlungen. David haben wir schon genannt. Und wir? Wir müssen hier Acht geben. Wir sind ja keineswegs besser. Schauen wir uns das an. Das geistliche Leben Obadjas im Haus Ahabs, von der Sicht eines Gläubigen her, war doch ein sehr erfolgreiches. Das kann man so sagen, nicht wahr? Elia kam von dem gewaltigen Glaubenssieg auf dem Karmel über die Baalspropheten her. Abraham war sich nach Gottes großer Verheißung wegen seinem Nachkommen auch nicht der Gefahr bewusst, die auf ihn lauerte, so wie auf uns alle, und zwar nicht in der Zeit des Sturms, sondern nach dem Sturm, in der Flaute, nicht während der Flut in unserem geistlichen Leben, sondern im Sog der Ebbe. Dann, wenn wir uns zurücklehnen wollen, dann reißt es uns die Füße aus. Dann kommt die geistliche Depression. Und darum soll es heute gehen, diese Gefahr rechtzeitig zu erkennen und zu meiden. Betrachten wir nämlich die Gottesfürchtigen, wie sie in Hebräer 11 und darüber hinaus im Wort Gottes aufgelistet sind, dann können wir auch die Zeiten ihrer Niedergeschlagenheit nicht übersehen, denn die sind für uns aufgeschrieben zur Kenntnisnahme und damit wir die rechte Therapie von Gott dazu erfahren. Wenn wir, so wie Obadja und nach ihm Elia, zutiefst erschrocken und betroffen sind, dann beginnt doch jedes Mal in unserem Innern etwas zu uns zu sprechen. Unsere Seele redet dann auf uns ein und zählt uns ihre Befürchtungen auf. Bei Obadja geschah das wegen Ahab und bei Elia und dem Ginsterbusch wegen der Isabel. Bei uns geschieht das oft bereits beim Erwachen am frühen Morgen. Ein englisches Lied hat den Text Good Morning Troubles. Und auch wir hören hin, wenn die Seele redet, wie Obadja, der auf die Bedenken in seinem Inneren gehört und dann seine Furcht dementsprechend geäußert hat. Aber, und jetzt kommt die rechte Therapie. Elia beruhigt den nun Kleingläubigen mit dem konkreten Hinweis auf seinen großen Gott, indem er sagt, so wahr der Herrscher lebt, vor dem ich stehe, ich werde mich ihm heute zeigen. Und das hilft. Der Herr der Herrscher ist die Antwort auf die ängstliche Dürftigkeit des gottesfürchtigen Menschen Obadja. Gottes Name kontra die Kräfte, die gegen unsere Seele schreiten. Die Größe unseres Gottes gegen unseren Kleinglauben. Der Name Jesu, den wir anrufen dürfen, um aus all dem gerettet zu werden. Das Reden unserer Seele zu uns, das ist doch nichts wert gegenüber den Zusagen Gottes an uns. Nicht wahr? Wir können der Angst und den Befürchtungen nichts Wirksameres entgegensetzen als Yahweh Tzidkenu, das ist der Herr unserer Gerechtigkeit, oder Yahweh Tzebaot, der Herr der Herrscher, und viele der über 700 heilsamen Namen, mit denen Gott uns begegnet, damit uns in allen Lagen mit seinem Namen geholfen sei, vor allem mit dem Namen Jesus Christus. Wer den anruft, der wird gerettet werden. Er ist die Antwort auf all unseren geistlichen Mangel. Es steht schon in Zacharia 10, und ich will sie stark machen in dem Herrn, und sie werden wandeln in seinem Namen, spricht der Herr. Und in Johannes 20 steht, damit ihr glaubt, sind diese Worte geschrieben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir sind nicht gehalten, irgendwelche guten Taten vorzuweisen im Reich Gottes, denn wir haben keine. Selber haben wir keine, ganz im Gegenteil, der Herr streitet für uns, er hat für uns gestritten und er wird für uns streiten. Wir wissen, dass unser Erlöser lebt und wir in ihm, wir müssen ja nur in ihm bleiben. Obadja hätte es nicht nötig gehabt, sich hinzustellen vor Elia und beweisen zu wollen, schau her, ich bin ein frommer Mann, mein schöner Rock und das Amt, das ich begleite, müssen dich ja nicht täuschen. Ich bin keiner vom abtrünnigen Haufen des Gottesvolkes, ich bin dem Herrn treu geblieben. Ich habe etwas getan für den Herrn. So klingt es, wenn die ausgebildete Einbildung das Wort ergreift vor Gott und den Seinen. Nein, wir haben nichts in die Welt gebracht und wir werden auch nichts hinausbringen, schon gar nichts an eigener Güte und Gerechtigkeit. Die gesunde Lehre, die vor Gott gesunde Aussage lautet, uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Ist uns bewusst, wie Gottes Rettung in Psalm 107 immer ausgesehen hat, bei allen Bedrängnissen und Gefahren, ja bei den Todesgefahren. Er rettete sie, steht dort. Ja, aber woraus? Aus ihren Ängsten. Aus ihren Ängsten. In jedem Fall ist dieser Wortlaut, und ebenso auch im Psalm 34, da steht, erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Was das heißt für uns, wir sollen es machen wie die Söhne Korah in dem Psalmen 42 und 43. Sagen wir doch auch unserer ängstlichen Seele, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Was man von Gott sieht, ist der Herr Jesus. Das ist das Bild für sein Angesicht. Mag, wer uns hört, jetzt lachen über uns. Aber sprechen wir sie laut an, unsere Seele. Sagen, befehlen wir, was wir gelernt haben in vielen schweren Tagen. Das kommen meine drei Sprüche, die ich gelernt habe. Das weiß ich, dass der Herr für mich ist. Und ich werde noch sehen, die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Und uns, Herr, wirst du Frieden schaffen. Lauter Psalmworte, die ich mir in tiefer Not persönlich aneignen durfte, im Krankenhaus und sonst wo. Und die ich nun verwenden darf im Kampf gegen die Ängstlichkeit meiner Seele, die mir immer wieder ihre Schrecken vor Augen führen will, Nacht für Nacht und Morgen für Morgen, die mich vor der Zukunft furchtsam ängstet und die mich wegen meiner Vergangenheit und wegen all den Versäumnissen quält. Und ich weiß nicht, wie viel Anteil der Teufel hat dran und wie hoch der Anteil meiner eigenen Seele ist. Das spielt aber auch keine Rolle. Wir sollen sie ja erkennen, unsere Gebrechlichkeit, unsere Nichtigkeit, unsere Schwachheit und Anfälligkeit. Denn wir haben einen großen Gott und Helfer. Und genau das hat Elia gegenüber dem erschrockenen Obadja so gut genützt. So wahr der Herr der Herrscher lebt. Und das hat gesessen. Selber bedurfte Elia aber dann einer eigenen Lektion und die hat er auch bekommen. Und so geht es uns allen. Wir richten manchmal andere mit einem Wort auf, wenn Gott es so fügt, und in der nächsten Viertelstunde sitzen wir da zu Tode betrübt und starren vor uns hin. Aber dann lass dir nicht von deiner Seele vorschreiben, dass jetzt dann kommen wird, was sie da meint. Dann kämpfe sofort an gegen sie und sag, sei still, jetzt rede ich mit dir. Was betrübst du dich? Was betrübst du mich? Harre des Herrn, Gott ist für mich. Es steht dreimal so in den Psalmen. 56 und 118. Gott verbürgt sich dafür. Einzig das Vertrauen in den Herrn ist uns ja heilsam, denn unser Haus muss immer fester und immer ausschließlich auf dem Felsen gebaut sein, der außerhalb von uns in den Verdiensten Christi allein gegründet ist. Unser Gut und unser Halt im Leben und im Sterben liegt nur in Christus, liegt nur in der Gnade des Lammes Gottes und in seinem Blut, das für uns Sünder vergossen wurde. Und damit wir diese Zuversicht auch wirklich festhalten, sorgt der Vater dafür, dass wir unsere eigene Erbärmlichkeit nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir jetzt wieder mal der Meinung sind, dass wir mutig wären, dann schickt er uns eine Gefahr. damit wir inne werden, was für ein schwankendes Schilfrohr wir doch sind. Weiden wir uns selbst an unserem Glauben, dann kommt eine dicke Prüfung von ihm, die uns beweist, wie wenig weit es wirklich her ist mit uns. Schwelgen wir wieder einmal in andächtigen Gefühlen und stiller Beschaulichkeit, dann holt eine trockene Realität unser Herz wieder oft grausam ein. Und wenn wir uns gar einbilden, wir hätten endlich jetzt alle Furcht besiegt und wir konnten anderen Menschen demonstrieren, wie ein Christ in die Ewigkeit zu gehen hat, dann schickt uns der Vater durchs Tal der Todesschatten und macht mit Krankheit und mit Todesängsten unseren Heldenmut schlagartig zunichte. Und schwelgen wir in geistlichen Höhenflügen, dann lässt er einen Wind der Versuchung zu und übergibt uns, wenn meist auch nur einen Augenblick, uns selber. Und schon liegen wir wieder in der Tiefe. Und was bleibt uns dann übrig, wie jedem anderen armen Gotteskind zu sagen, oh Gott, sei du mir Sünder gnädig. Was wir wirklich brauchen, ist ja nicht die Gelehrsamkeit eines Paulus, auch nicht der Enthusiasmus eines Petrus, sondern die Gnade für einen Schächer, die brauchen wir. Denn wie Hiob ganz richtig sagt, wenn ich mich sogar mit Schneewasser wische und meine Hände reinigte mit Lauge, so wirst du mich doch in den Kot tauchen. Und meine Kleider werden mir gräulich anstehen so, oder werden sich von mir ekeln, andere Übersetzung. Ja, wozu das? Damit der Mensch abnimmt und Christus allein wächst. Das ist ja das Heil. Ja, natürlich wirkt es bitter im Mund, dieses Verfahren Gottes mit uns. Oft sehr bitter sogar. Hinterher aber kommt das Angenehme. Denn als Sünder, so recht verarmt und verwundet, sich anschmiegen dürfen an Christi Brust, das ist doch die rechte und die höchste Seligkeit. Der Herr hatte dann sein Ziel erreicht mit Obadja, als der sich seiner ganzen Schwachheit und Hilfsbedürftigkeit neu bewusst geworden war und Elia ihm zugesagt hat, so wahr der Herr der Herrscher lebt, vor dem ich stehe. Da ist er noch gestanden. Denn nun war sein Blick wieder auf den gerichtet, der selber von sich aus das Wollen und das Vollbringen ausführt in und für uns. Nun war seine Herzenseinstellung gesundet, nun war rechte Hoffnung und begründete Zuversicht eingekehrt bei Obadja und nun war wieder die wahre Gottesfurcht vorhanden, im Vertrauen auf den Herrn allein. Na, wie ist es? Hast du Angst, dass du nicht fähig sein wirst, das christliche Leben zu bewerkstelligen bis ans Ende hier? Gottes Wort sagt da etwas ganz Erhellendes und Heilsames dazu. Schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Aber die Furcht und das Zittern werden bleiben, was uns selber betrifft. Unserer Seele aber müssen wir dabei einschärfen, wer das Wollen und das Vollbringen hier wirkt und wer weiter wirken wird in uns bis ans Ziel. Das ist das Glaubensleben. Das Leben aus dem und das Leben im Glauben an den, der größer ist als unser Herz. Unser Durchbrecher ist ja in Gethsemane in seiner schwersten Stunde mit seinem edlen Angesicht am Boden gelegen. Unsertwegen. Seine Seele war betrübt bis in den Tod, dort und auf Golgatha. Und da hat er ein und für alle Mal den Sieg und die Kraft errungen für dich und mich, dass wir uns nicht mehr einschüchtern lassen müssen von der Zaghaftigkeit unserer eigenen Seele. Still soll sie sein, denn Christus ist für uns und er ist mit uns. Unsere Seele hat keine Bedenken zu äußern, was unser Heil, unser weiteres Leben und unsere Zukunft betrifft. Um unseres Gottes Größe und unseres Vaters Willen und unseres Herrn Zuneigung und Liebe zu uns hat sie nichts mehr zu sagen. Steht im 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und der Herr sagte Lukas 12,26, wenn ihr doch selber nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Sorge nicht. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Rede zu deiner geängstigten Seele mit Worten wie Elia mit Obadja. Sage ihr, dass ein Größerer sorgt für dich. Der Herr der Herrscher, der Herr, der dich erkauft hat, mitsamt deiner Vergangenheit, mit deiner Gegenwart und Zukunft, der dich lieb hat, der dein Ratgeber ist und dein Fürsprecher, der Hirte und Hüter deiner Seele. Er, der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist unser Leben und unsere Auferstehung. Sage es deiner Seele immer wieder, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ja, ich werde sehen, die Güte des Herrn im Land der Lebendigen, denn das weiß ich, dass Gott für mich ist. Und nun gehe wiederum hinein, heb deinen Blick auf, geh vorwärts, fürchte nichts, unser Gott ist mit uns, der uns sagt in Jeremia 29, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Darum fürchte dich nicht. Amen. Amen.